Wer regiert die Vereinigten Staaten von Amerika in den kommenden 4 Jahren? Wer darf in dieses Gebäude hier hinter mir einziehen? Das Weiße Haus, der Sitz des Präsidenten oder vielleicht ja erstmals auch der Präsidentin, erstmals in der Geschichte des Landes. Und damit guten Abend oder vielmehr guten Nachmittag und herzlich willkommen zu den Tagesthemen live aus der amerikanischen Hauptstadt Washington D.C. am heutigen Wahltag in den USA. Ja, die Frage hat Nadja gerade schon erwähnt. Kamala Harris von den Demokraten oder wieder Donald Trump von den Republikanern. 244 Millionen Amerikanerinnen und Amerikaner haben die Wahl. Es könnte wieder eine hohe Wahlbeteiligung geben. Und ein erstes Ergebnis, das liegt auch schon vor. Traditionell zählt kurz nach Mitternacht das kleine Örtchen Dixville Notch im US-Bundesstaat New Hampshire als erstes aus. Das ist auch schnell gemacht, denn es gibt da nur 6 Wahlberechtigte. Und vor 4 Jahren, da gingen alle gültigen Stimmen an Joe Biden, an die Demokraten. Heute ging es dort mit 3-3 unentschieden aus. Und das ist irgendwie auch symptomatisch für diesen Wahlkampf, denn in den Vorwahlumfragen liegen Harris und Trump so nah beieinander, Kopf an Kopf. Über den Tag der Entscheidung in einem Rennen, das noch enger zu sein scheint als vor 4 Jahren, Verena Bünden.
Es ist eine Richtungswahl für Amerika, die die Menschen vor den Wahllokalen Schlange stehen lässt. Nach einem turbulenten Wahlkampf liegt es jetzt in den Händen der Amerikaner, ob zum ersten Mal eine Frau Präsidentin wird oder ein alter Bekannter. Donald Trump wird von den einen wie ein Kultstar verehrt. Ich bin für Donald Trump, offensichtlich. Es ist wichtig, dass er wieder ins Amt kommt, um die Grenzen zu sichern, der Wirtschaft zu helfen und uns wieder nach vorne zu bringen. Andere bringt Trump an die Wahlurne, weil sie ihn leidenschaftlich ablehnen. Das ist eine Wahl, wie es sie nur einmal pro Generation gibt. Eine Wahl, bei der ein Kandidat uns nach vorne bringt und der andere Kandidat unser Land zerstören wird. Den einen geht das Thema Wirtschaft über alles. Er ist ein Geschäftsmann. Er ist ein bisschen dreckig mit rauen Kanten. Aber das ist das, was wir jetzt brauchen, um die Korruption loszuwerden. Andere elektrisiert die Aussicht auf eine schwarze Präsidentin. Hoffentlich eine Frau als nächste Präsidentin zu haben, liegt mir wirklich sehr am Herzen. Harris schaut heute überraschend bei Wahlkampfhelfern in Washington vorbei. Sie hat bereits per Briefwahl gewählt. Ihre große Abschlusskundgebung war gestern in Philadelphia mit vielen Stars und viel Optimismus. Es ist Zeit für eine neue Führungsgeneration in Amerika. Und ich bin bereit, diese Führung als nächste Präsidentin anzubieten. Trump wählt an seinem Wohnsitz Palm Beach in Florida und weist Sorgen, es könnte zu Gewalt kommen, weit von sich. Natürlich wird es keine Gewalt geben. Meine Anhänger sind nicht gewalttätig. Ich will keine Gewalt und muss das diesen großartigen Menschen auch gar nicht sagen. Sie stehen für Gewaltlosigkeit. Anders als ihr mit euren Fragen. Ihr wollt doch Gewalt. Auch diesmal sind wieder unabhängige Wahlbeobachter vor Ort, so wie Gisela Rubach, deutschstämmige Mexikanerin. Sie hat bislang in Virginia noch keine Unregelmäßigkeiten bemerkt, aber eine besondere Stimmung im Land.
Das ist schon meine 7. Wahl, die ich beobachte hier in Amerika. Und ein paar Sachen haben sich geändert in diese 24 Jahre. Ich glaube hauptsächlich, das ist so im Ambiente so eine Angst, was heute Abend passiert oder morgen nach der Wahl.
In mehreren Staaten sind die Sicherheitskräfte in Bereitschaft, als Vorsichtsmaßnahme und Abschreckung, auch in Pennsylvania. Jeder, der denkt, es ist Zeit, um Miliz zu spielen, probiert's ruhig mal aus. Wir haben Handschellen, wir haben Zellen, wir haben die Gerichte und die Staatsgefängnisse. Am Wahlabend schlägt Kamala Harris ihr Hauptquartier auf ihrem früheren Campus auf. Die Howard University in Washington ist ein Traditionsort für schwarze Studenten. Donald Trump wird in Florida die Wahlnacht verfolgen, bei seinem Wohnsitz Mar-a-Lago.
Und bei mir steht jetzt die Leiterin unseres ARD-Studios hier in Washington, Gudrun Engel. Hallo Gudrun, du hast diesen Wahlkampf eng verfolgt, warst auch heute wieder unterwegs im Nachbarbundesstaat Virginia an den Wahlurnen. Was hast du da mitbekommen an den Wahllokalen?
Es gibt eine gewisse Anspannung und es gibt eine gewisse Erschöpfung, würde ich sagen. Die meisten, die ich getroffen habe, haben gesagt, oh, wir sind einfach froh, wenn es endlich vorbei ist. Heute Morgen hat es Schlangen gegeben vor den Wahllokalen und dann ist es gegen Mittag ein bisschen weniger geworden. Ich glaube, es kommen wieder mehr jetzt, wenn Büroschluss ist auf dem Heimweg. Und alle sagen eben, sie wollen, dass es jetzt endlich vorbei ist. Sie wollen eigentlich ein Ergebnis haben, weil das Ganze schon sehr gespalten hat, sehr polarisiert hat. Der Riss geht mittlerweile durch Familien, er geht durch Communities, er geht durch Vereine. Und da sagen einfach alle, sie wollen, dass es endlich ein Ergebnis gibt. Und man merkt daran, dass die Leute so dünnhäutig sind. Weil es gab einen kleinen Zwischenfall heute Morgen in Cumbria County in Pennsylvania. Da sind alle Wahlmaschinen ausgefallen. Und dann haben sich sofort lange Schlangen gebildet. Und die Leute haben gesagt, Wahlbetrug und man versucht uns abzuhalten. Man will nicht, dass wir unsere Stimme abgeben. Dabei hat sich herausgestellt, das war einfach nur ein Software-Update-Fehler. Man konnte das ganz schnell lösen. Dann hat man einfach gesagt, okay, wir wählen wieder wie früher mit Stift und Papier. Und dann ist es gelöst. Aber da merkt man halt einfach diese Anspannung.
Im Vorfeld war ja auch eine Flut von Fake News und Wahlbeeinflussung vielleicht auch von außen erwartet worden. Lässt sich da schon eine erste Bilanz ziehen diesbezüglich?
Es gab tatsächlich einen Zwischenfall, von dem wir jetzt wissen, das ist in Georgia, in Atlanta. Da gab es heute Bombendrohungen bei mehreren Wahllokalen in Atlanta und Umgebung. Und das haben die Behörden sehr ernst genommen, haben das gecheckt, haben das geprüft, haben festgestellt, es gibt keine Bomben. Und das FBI hat jetzt eben gesagt, ja, also es ist ganz eindeutig, diese Bombendrohungen kamen von russischen Servern. Und das ist so ein erster Hinweis, dass es tatsächlich Einmischung von außen gibt. Man hat durchaus die Befürchtung, dass China, dass der Iran und dass Russland weiterhin versuchen könnten, sich einzumischen. Und deswegen hat man jetzt die Cyber-Experten der Nationalgarde in Bereitschaft versetzt in 18 Bundesstaaten. 126 Mann sind es insgesamt. Und die sollen eben jetzt aufpassen, dass es keine weitere Einflussnahme von außen gibt.
Gudrun, vielen Dank soweit. Du wirst die ganze Nacht über berichten und dann sprechen wir uns dann später wieder. Ja, und wir schalten jetzt aber erstmal genau dorthin, zum Beispiel nach Georgia, einem der sehr umkämpften Swing States, wo unser Kollege Torben Berger steht in Atlanta. Und Torben, du stehst vor einem Wahllokal, wo es genau eine solche Bombendrohung gegeben hat. Was ist da genau passiert?
Ja, in der Tat. Wir stehen vor einem Seniorenzentrum in Union City, einem Vorort von Atlanta, einem von mehreren Wahllokalen, Perfekt. Wo es heute Morgen Bombendrohungen gegeben hat, mutmaßlich per
Ich nehme es nicht persönlich.
Maßlich aus Russland, so sagt es zumindest der Wahlleiter von Georgia. Und diese Bombendrohungen, die haben sich in der Tat relativ schnell als falscher Alarm herausgestellt. Aber sie haben den Ablauf hier doch empfindlich gestört. Denn dieses Wahllokal hinter mir, das musste evakuiert werden und war für gut eine halbe Stunde anschließend geschlossen. Und diese halbe Stunde, die soll jetzt am Ende hinten dran gehängt werden an die offizielle Öffnungszeit dieses Wahllokals. Und das ist nicht nur hier so, das ist an 12 anderen Orten in Georgia ebenfalls so. Die werden ebenfalls wegen dieser Bombendrohung verlängerte Öffnungszeiten haben. Was das jetzt wiederum bedeutet für die Bekanntgabe erster Ergebnisse, das ist noch ein bisschen unklar. Geplant war ja, dass es die geben soll eine Stunde nach Schließung der Wahllokale. Denn ausgezählt wird schon seit heute Morgen. Da geht es allerdings um die Briefwahlstimmen und die Stimmen, die schon im Vorwege abgegeben wurden.
Vielen Dank, Torben, nach Atlanta. Und wir gehen gleich weiter zu dem wahrscheinlich wichtigsten dieser Swing States an diesem heutigen Tag, weil es der bevölkerungsreichste ist, Pennsylvania. Von dort berichtet unsere Kollegin Marion Schmickler. Marion, noch läuft ja die Wahl. In knapp 2 Stunden schließen in Pennsylvania die Wahllokale. Wie hast du den heutigen Tag dort erlebt?
Ja, wir stehen hier auch vor einem Wahllokal und hier herrscht so ein bisschen die Nachmittagsflaute, aber heute Morgen standen die Leute hier Schlange. Die Leute standen um den Block. Das Interesse an dieser Wahl ist riesig, denn Pennsylvania hat 19 Wahlmänner, so viele wie kein anderer Swing State, und das ist den Leuten durchaus bewusst, denn auch hier steht es unentschieden zwischen Kamala Harris und Donald Trump, und die Leute wissen, es kommt auf jede Stimme an und wer hier gewinnt, der könnte die Wahl gewinnen. Die Leute, mit denen ich hier gesprochen habe, die schwankten so zwischen Sorge, aber auch Aufatmen. Aufatmen, weil ich glaube, es gibt keinen anderen Staat, in dem die Leute so bombardiert worden sind mit Wahlwerbung. Kamala Harris und Donald Trump, das haben wir ja eben auch in dem Stück gesehen, waren bis zum Schluss hier zigmal unterwegs, bis gestern Abend. Und Sorge, dass es nochmal eine Hängepartie geben könnte, so wie beim letzten Mal. Denn anders als in den anderen Staaten dürfen die Briefwahlzettel dürfen erst am Wahltag ausgezählt werden. Und das könnte dauern. Wir haben eben von der Wahlleitung hier in Doylestown gehört, dass es möglicherweise bis morgen Nachmittag dauert, und in Philadelphia könnte es sogar noch länger dauern.
Vielen Dank, Marion nach Pennsylvania. Tja, und wie immer bei US-Wahlen spielen auch dieses Mal eine Menge Zahlen eine Rolle. Wer hat wo wie viele Wahlleute schon sichern können? Wer liegt in welchen Bundesstaaten mit wie vielen Stimmen vorne? Und auch, wie immer bei Wahlen, ist für Zahlen bei uns einer zuständig. Und das ist Jörg Schönborn in unserem Wahlstudio in Köln. Jörg, warum schauen wir auch dieses Mal vor allem wieder nur auf diese 7 Swing States von insgesamt ja 50 Staaten?
Weil in den übrigen Staaten die politische Stimmung klar zu sein scheint. Selbst wenn die Umfragen deutlich abweichen sollten, wäre dort Rot oder Blau sehr, sehr wahrscheinlich gegeben. Und dann bleiben eben 7. Alle anderen haben wir auf unserer Karte schon mal eingefärbt. In einigen wart ihr gerade. Und ich spiele das einfach mal durch. Donald Trump hat North Carolina beim letzten Mal schon geholt. Genau da muss ich hin. Er hofft, Georgia zurückzugewinnen. In Arizona spielt das Thema Flüchtlinge eine große Rolle. In Nevada haben viele Menschen unter der Pandemie gelitten. Und dann sieht man, wenn man all das zusammenrechnet, ist er fast bei den 270 Stimmen, die er braucht. Die Demokraten hoffen auf Wisconsin und auf Michigan hier im Mittleren Westen. Und dann bleibt, wie du eben schon gesagt hast, der große Preis, nämlich Pennsylvania. Und wir haben mal auf einer Karte aufgetragen, wo sich die Kandidatinnen und Kandidaten in den letzten Wochen aufgehalten haben. Blaue Punkte für Kamala Harris und rote für Donald Trump. Und oh Wunder, all das konzentriert sich hier, wo wahrscheinlich alles entschieden wird, in Pennsylvania, wo die beiden ja auch gestern waren.
Und alle schauen ja auch seit Wochen gebannt auf die Umfragen, die Vorwahlumfragen. Wie viel können die uns aber verlässlich was etwas sagen über den Ausgang dieser Wahl?
Sie sagen uns eigentlich Dutzende Umfragen nur mit einem Satz. Keiner kann vorhersehen, wie diese Wahlen ausgehen. In Amerika ist es üblich, dass verschiedene Blogs und Medien ganz viele Umfragen einfach mitteln und daraus Durchschnittswerte bilden. Und ich habe einfach mal drei rausgegriffen. Bei der New York Times hat Harris einen Punkt Vorsprung. Bei Real Clear Politics hat sie 0,1 Punkte Unterschied. Bei 538 von unserem Partnersender ABC ist es ein guter Punkt Vorsprung. Das ist alles in einem Bereich, von dem man nur sagen kann, das ist ganz tief drin in der Fehlerabweichung solcher Umfragen. Wer vorne liegt, ist nicht absehbar. Und wer vorne liegt, muss ja nicht unbedingt auch die größte Zahl der Wahlmänner haben. Warum ist das so spannend dieses Jahr? Weil beide Lager wahnsinnig mobilisiert sind. Bis heute Mittag sind 86 Millionen Stimmen schon entweder per Brief abgegeben oder in den letzten Wochen vorab ausgefüllt worden. Das ist eine gigantische Zahl. Beim letzten Mal war es nur während der Pandemie etwas höher. Da waren es über 100 Millionen. Aber gemessen daran, dass wir keine Pandemie haben, ist das eine gigantische Zahl. Es geht um viel. Es geht nicht nur um das Weiße Haus. Es geht um das Repräsentantenhaus, wo die Republikaner vielleicht die Mehrheit verteidigen können, vielleicht auch nicht. Und es geht um den gegenwärtig noch demokratischen Senat, wo die Republikaner allerdings die allerbesten Chancen haben, das Ganze zu drehen. Also ganz viele wichtige politische Entscheidungen auch jenseits des Weißen Hauses.
Auf jeden Fall. Vielen Dank, Jörg, für diese Zahlen. Und du wirst uns ja im Laufe der ganzen langen ARD-Wahlnacht heute Nacht immer wieder auf den neuesten Stand der Zahlen und Ergebnisse bringen. Vielen Dank dafür. Ja, und weil die Umfragen so nah beieinander liegen, kommt es eben auf jede Stimme an, auch von denjenigen, die in Teilen zum ersten Mal überhaupt wählen dürfen, die jungen Wählerinnen und Wähler. Aber in der Vergangenheit ist gerade diese Wählergruppe oft die große Unbekannte gewesen, weil nicht immer klar ist, ob sie dann auch wirklich wählen gehen oder eben nicht. Ich habe mich mal umgehört, worauf es für die junge Generation bei dieser Wahl ankommt.
Ich bin unterwegs an der Westchester University im US-Bundesstaat Pennsylvania, dem wohl wichtigsten der eng umkämpften Swing States. An vielen Unis und Colleges sind unter den Studierenden oft die Demokraten in der Mehrheit. Aber hier zeigen die jungen Republikaner bei einer Wahlkampfveranstaltung, wer ihr Favorit ist. Mobilisieren für Trump, das ist das Ziel hier. Und dafür scheuen sie auch nicht die Konfrontation mit Trump-Gegnern auf dem Campus.
Ich glaube, ihr habt die falschen Vorstellungen davon, was passiert, wenn Trump gewinnt. Wovor habt ihr denn bitte schön Angst?
dass unsere Rechte weggenommen werden, etwa Zugang zu Verhütungsmitteln oder das Recht auf Abtreibung. Weißt du, wie viele Frauen jährlich sterben, weil ihnen das verwehrt wird?
Von den republikanischen Erstwählern, so mein Eindruck, machen sich viele hier aber mehr Sorgen um die wirtschaftliche Zukunft ihrer Generation.
Durch die Inflation sind die Lebensmittel, die Benzinpreise durch die Decke.
Wir brauchen einen starken Präsidenten, der echten Wandel bringt und nicht nur davon spricht.
Ich will mir später mal ein Haus kaufen können, aber das sehe ich in dieser wirtschaftlichen Lage nicht.
Aber Kamala Harris will doch gerade beim Wohnungsbau den Jungen unter die Arme greifen.
Ich glaube nicht dran und sie war doch 4 Jahre lang Vizepräsidentin. Das hätte sie doch schon längst umsetzen können.
Politik ist natürlich auch ein Riesenthema auf dem Campus der American University in der Hauptstadt Washington D.C., nur ein paar Kilometer vom Weißen Haus entfernt. Und erst recht im politikwissenschaftlichen Kurs von Professor Ron Elving, der mir freundlicherweise seine Vorlesungszeit zur Verfügung stellt. Auch Sie hier, fast alle Erstwählerinnen und Wähler. Freut ihr euch auf die Wahl oder seid ihr angespannt? Steht eure Entscheidung schon fest?
Ich würde sagen, es gibt definitiv mehr Befürchtungen als Vorfreude. Keine Seite kann sich sicher sein, diese Wahl zu gewinnen und keine der beiden Seiten will die Präsidentschaft der jeweils anderen überlassen. Deshalb sind alle super angespannt derzeit.
Vor allem befürchten sie, dass der Machtwechsel nicht friedlich stattfinden könnte. Die meisten von Ihnen hier sind eher für die Demokraten und froh, dass es durch den Rückzug von Präsident Joe Biden überhaupt ein offenes Rennen geworden ist.
Ich glaube, die Begeisterung darüber wird sich auf die Wahl zwar auswirken. Die Frage allerdings bleibt, werden die Jungen dann auch wirklich in ausreichender Zahl wählen gehen?
Enough. Young people.
There are certain things that
es gibt auch einige Themen, die aus Sicht vieler meiner Generation komplett unter den Tisch fallen, etwa der Klimawandel. Davon spricht keine der beiden Seiten.
Dass sie sich und ihre Themen nicht vertreten fühlen, das kann auch in Pennsylvania an der Westchester University ein Grund für eine geringere Wahlbeteiligung unter den Jungen sein.
Ich habe kein Interesse, diesmal zu wählen. Ich bin dann in 4 Jahren dabei, wenn die Kandidaten jünger sind und ich mehr Bezug zu ihnen habe.
Historisch gesehen wählen die jüngeren Amerikanerinnen und Amerikaner nicht so zahlreich wie die älteren. Doch bei einem so knappen Kopf-an-Kopf-Rennen ums Weiße Haus wie dieses Mal könnte es gerade auch auf ihre Stimmen ankommen.
Und bei mir ist jetzt Liana Fix, Politikwissenschaftlerin und Historikerin hier in Washington, unter anderem am Council on Foreign Relations. Herzlich willkommen. Ja, die Jungwählerinnen und Wähler, die wir da gerade gesehen haben, sind eine wichtige Wählergruppe. Aber bei dieser Wahl zeichnet sich auch ein großer Unterschied zwischen Männern und Frauen ab. Wie erklärt sich das?
Ja, das erklärt sich dadurch, dass Abtreibungsrecht das zweitwichtigste Thema für alle amerikanischen Wähler ist. Und das bedeutet natürlich, dass Kamala Harris einen großen Vorteil bei den Frauen hat, insbesondere auch bei den älteren Frauen, die sich noch an andere Zeiten im Abtreibungsrecht erinnern. Donald Trump hingegen ist bei den jungen Männern, die keine College-Ausbildung haben, besonders erfolgreich. Spannend bleibt aber, dass Kamala Harris aufholen konnte und Donald Trump beliebter geworden ist bei den Frauen. Also auch da bleibt es eng.
Ein enges Rennen, Putt an Putt. Ja, Trump hat in diesem Wahlkampf hier versucht, sich als Mann des Volkes zu präsentieren, während Kamala Harris sich auf der Vogue präsentiert hat. Er hat eher Pommes frittiert bei McDonald's. Ist dieses Kalkül aufgegangen, dieses Bild, das er da gezeichnet hat?
Ja, das ist tatsächlich Teil einer größeren Strategie der Republikaner. Denn was man in den letzten Wahlen gemerkt hat, ist, dass die Demokraten nicht mehr die Arbeiterklasse ansprechen, sondern die Arbeiterklasse zunehmend für Donald Trump und für die Republikaner wählt. Und deswegen verfolgt er diese Strategie auch in diesem Wahlkampf, die traditionellen Wähler für die Demokraten zu ihm und zu den Republikanern zu holen.
Wir haben gesehen, nachdem Kamala Harris dann am Parteitag nominiert wurde, die überraschende Wende bei den Demokraten. Da war eine richtige Begeisterungswelle, die da ausgebrochen ist. Und man dachte, das könnte sie noch mehr bis ins Ziel reiten, diese Welle. Allerdings, das ist dann ein bisschen ausgeplätschert. Wieso ist das nicht mehr, warum hat sie sich nicht mehr absetzen können in den Umfragen?
Ja, die Begeisterungswelle war auch, weil die Demokraten sich mit Biden schon mit einem Fuß im Grab gesehen haben und ganz erleichtert waren, dass sie das nicht mehr sind. Und tatsächlich hat sie ihre Kampagnentaktik geändert. Am Anfang ging es um Freude, es ging darum, Donald Trump lächerlich zu machen. Zum Schluss hat sie gemerkt, dass das nicht so gut funktioniert, wie Trump zu dämonisieren und Angst zu schüren vor Donald Trump und ist zurückgegangen zu dieser Strategie.
Und dann ist das Rennen dann ein bisschen ausgeglichener wieder geworden. Wir sprechen gleich weiter. Vielen Dank, Liana Fix, über weitere Analysen zu dieser Wahl. Aber wir wollten einmal auch dieses Set hier, unser Studio, einmal kurz verlassen und haben uns darüber hinaus mal ein bisschen in die Stadt begeben. Wir wollen in dieser Sendung aber nicht nur über die US-Wahl berichten, sondern Ihnen auch mal näher bringen, von wo aus wir hier überhaupt senden, aus der Hauptstadt Washington D.C. Und dafür haben wir uns mal auf die National Mall begeben. Die National Mall ist ein riesiger Grünstreifen mitten in der Stadt, der verbindet die wichtigen Institutionen und Gedenkstätten der USA. Am einen Ende das Kapitol, in dem die beiden Parlamentskammern, das Repräsentantenhaus und der Senat tagen. Und dahinter der Supreme Court, das oberste Gericht der USA. In der Mitte der Mall dann ragt weithin sichtbar das Washington Monument heraus zu Ehren des ersten Präsidenten George Washington. In direkter Nachbarschaft das Weiße Haus, der Sitz des Präsidenten oder der ersten Präsidentin, das wird ja der heutige Tag dann zeigen. Und ganz am anderen Ende der Mall das Memorial für einen der wohl wichtigsten Präsidenten der USA, Abraham Lincoln. Als der 1860 zum Präsidenten gewählt wurde, fand er ein tief gespaltenes Land vor. Der Süden, landwirtschaftlich geprägt, mit großen, von konservativen Weißen geführten Plantagen, auf denen Sklaven arbeiteten. Der Norden dagegen war schon mitten in der Industrialisierung. Und die Spannungen rund um die Sklavereifrage und um die wirtschaftliche Ausrichtung des Landes, die wurden schließlich so groß, dass 1861 der amerikanische Bürgerkrieg ausbrach. Ein nationales Trauma. Auch heute sind die USA gespalten und die Ideen, wohin sich dieses Land entwickeln soll, gehen diametral auseinander. Wie tief die Gräben wirklich sind, dieser Frage ist Kerstin Klein mal nachgegangen.
Drew Benbow und Sidney Bradford sind ein Paar, privat und beruflich, betreiben zusammen eine Bar. Ihnen gelingt, was in den USA zunehmend unmöglich erscheint. Er ist Republikaner, sie Demokratin. Aber spalten lassen sie sich davon nicht. Wir kommen gut klar, weil wir auf Liebe setzen. Wir lassen die Parteizugehörigkeit nicht zu einem Bestandteil unserer Identität werden. Ganz genau. Wir sehen den Menschen im anderen. Unsere politische Überzeugung definiert nicht, wer wir sind. Vielen im Land gelingt diese Differenzierung nicht mehr. Längst geht es um wir gegen die. Die größte Spaltung liegt in der Feindseligkeit, mit der sich die beiden Seiten gegenüberstehen. Weniger in Unterschieden bei politischen Themen. Und diese Feindseligkeit, die kommt vor allem durch die Rhetorik der Politiker. Vor allem seit Trump die politische Bühne betrat, habe sich dieser Hass aufeinander verschärft. Trump nennt manche Demokraten Feinde im Innern. Dadurch wird der politische Gegner als Bedrohung gesehen. Und die Abneigung der anderen Seite wächst weiter. Die Lebenswelten driften auseinander. Großstädter wählen mehrheitlich die Demokraten. Auf dem Land haben die Republikaner zuletzt immer mehr zugelegt. Harris gewinnt wohl mehr Menschen mit Hochschulabschluss und Frauen. Trump mehrheitlich die ohne Studium und Männer. Die Medien verstärken die Spaltung, auch weil sich damit Geld machen lässt. Konservative Sender beschreiben das Land als eines im Niedergang und bieten Trump als Retter an. Liberale Sender warnen vor der Gefahr durch Trump und zeichnen Harris als einzige, die das Land versöhnen kann. Die Medienlandschaft trägt auf jeden Fall zur Spaltung bei, weil sie selbst polarisiert ist in linke und rechte Sender und es keine Mitte gibt. Daher hören die Menschen keine anderen Ansichten, sondern immer nur die eigene Seite. So werden sie immer stärker polarisiert. Sidney und Drew wollen dieser Entwicklung entgegenwirken. Erst vor kurzem haben sie ihre ausdrücklich überparteiliche Bar eröffnet. Hier sollen sich Menschen, die in den USA von heute keine Berührungspunkte mehr haben, wieder begegnen können.
Ein wesentlicher Grundpfeiler für das Funktionieren einer Demokratie ist, dass die Ergebnisse von freien, gleichen und Geheimwahlen anerkannt werden. Doch wann sind sie frei, gleich und geheim? Was, wenn jemand das in Frage stellt? Dann kommen Gerichte ins Spiel. Zum Beispiel der oberste Gerichtshof der USA, der Supreme Court, vor dem wir hier stehen. Der Streit um die letzte Wahl hat auch diesen Wahlkampf bestimmt.
Noch immer erzählt Donald Trump davon, 2020 sei ihm der Wahlsieg gestohlen worden. Vor Gericht ist er damit auf breiter Front gescheitert. Doch was wird nach dieser Wahl passieren? Welche Lehren sind aus den Ereignissen von damals gezogen worden? Kerstin Klein.
Diese Bilder sind 4 Jahre alt. Mehr als 150 Trump-Anhänger belagern das Wahlbüro in Maricopa County, Arizona. Weil sie glauben, dass die, die drinnen auszählen, die Wahl manipulieren und Trump den Sieg stehlen würden. Die Angst vor Gewalt. Bei dieser Wahl ist sie noch größer als damals. Wir haben Zäune aufgebaut und weitere Kameras installiert, um die Wahlhelfer und um die Stimmzettel zu schützen. Damit Wahlbüros wie dieses nicht gestürmt werden, wird viel Polizei im Einsatz sein. Auch Scharfschützen werden positioniert. Denn bis heute behauptet Trump, die letzte Wahl sei ihm gestohlen worden. Seit 4 Jahren wird das den Menschen eingetrichtert. Viele Amerikaner und eine große Mehrheit der Republikaner glaubt, dass die Wahl 2020 nicht rechtmäßig war. Das erzeugt massives Misstrauen in das Wahlsystem. Auch diesmal würde Trump eine Niederlage wohl nicht anerkennen. Seit Wochen streut er Zweifel. Wir müssen einen Sieg einfahren, der zu groß ist, um manipuliert zu werden. Weil die Gegenseite eines gut kann, betrügen. Das sind professionelle Diebe. In Georgia übte Trump 2020 Druck aus. Ich will doch nur, dass ihr 11.780 Stimmen findet. Das forderte Trump damals vom Secretary of State in einem von der Washington Post veröffentlichten Telefonat. Der weigerte sich. Das System hielt stand. Auch am 6. Januar, als ein gewalttätiger Mob das US-Kapitol in Washington stürmte. Nach Stunden der Gewalt zertifizierte der Kongress am Ende das Ergebnis. Doch diesmal sitzen an vielen Stellen des Wahlprozesses Menschen, die Trumps Lüge von der gestohlenen Wahl teilen und sich einem möglichen Wahlsieg von Harris in den Weg stellen könnten. Klar ist jedenfalls, es wird rund um die Wahl eine Flut von Klagen geben. Beide Seiten haben ihre Anwälte bereits in Position gebracht. Das scheint mittlerweile zu einer Art zweiter Kampagne zu werden. Es kommt nicht mehr nur auf die Stimmabgabe der Wähler an, sondern im Anschluss auch auf das juristische Spiel und darauf, welche Seite dafür besser vorbereitet ist. So sollte Demokratie eigentlich nicht funktionieren. In mehreren Städten wurden bereits Abgabeboxen für Stimmzettel in Brand gesetzt. Die Anspannung ist hoch.
Und dazu jetzt noch einmal Liana Fix hier bei mir im Studio vor dem Weißen Haus. Frau Fix, wir haben es gerade gehört, Donald Trump würde eine Wahlniederlage vermutlich nicht akzeptieren. Aber was passiert dann? Was wird dann befürchtet? Viele, wir haben es auch im Beitrag gesehen, gehen davon aus, dass es vielleicht Gewaltausschreitungen geben könnte. Wie schätzen Sie das ein?
Ja, zuallererst wird er versuchen, mit rechtlichen Mitteln das Wahlergebnis hinauszuziehen. Donald Trump und seine Anwälte können versuchen, dass gewisse Counties oder Staaten nochmal neu ausgezählt werden müssen. Bei dem Thema Ausschreitungen kann man vielleicht etwas optimistischer sein, als es 2020 der Fall war, denn die US-Behörden sind darauf extrem gut vorbereitet und es ist nicht der Fall, dass Donald Trump im Amt ist, der selber die Ausschreitungen ja angeheizt hat, sondern es ist jemand im Amt, Joe Biden, dem es ganz wichtig ist, dass diese Wahlnacht stabil bleibt und es keine Ausschreitung gibt.
Ja, hoffen wir auf jeden Fall, dass es friedlich bleibt. Aber grundsätzlich, wie wetterfest schätzen Sie die amerikanische Demokratie, auch diese Verfassung ein, gegen dann Versuche, das entweder juristisch oder auf anderem Wege vielleicht nochmal anzufechten?
Ja, das Schockierende in der ersten Amtszeit von Donald Trump war, dass es an einzelnen Personen teilweise auch abhing, die Misstaten von Donald Trump öffentlich gemacht haben, die sich geweigert haben, zum Beispiel sein Vizepräsident Mike Pence Trumps Befehle auszuführen und die Wahl nicht zu zertifizieren. Das heißt, es geht nicht nur um die Institutionen und die Strukturen, und Trump hat angekündigt, dass er viele kündigen und ersetzen möchte, sondern es geht auch um das Gewissen von Einzelpersonen, wie weit sie gehen.
Blicken wir mal auch über den Tellerrand hinaus. Nicht nur hier schauen viele auf das Ergebnis, sondern natürlich auch in Europa, in Deutschland schauen viele auf diese Wahl. Sollte Donald Trump hier in das Weiße Haus zurückkehren, worauf müssen wir uns da einstellen?
Ja, die Europäer werden sich darauf einstellen müssen, dass Donald Trump von ihnen mehr fordern wird. Er wird fordern, dass sie mehr für ihre eigene Sicherheit vor allem tun. Das Thema NATO und dass die USA zu viel für die NATO und die Sicherheit der Europäer tut, ist weiterhin ganz weit oben auf Donald Trumps Agenda. Das heißt, die Frage, wie viel geben Europäer für ihre eigene Verteidigung aus und die Frage, ob das mehr als 2% des Bruttosozialprodukts sein sollte, wie es jetzt ist für Verteidigungsausgaben, wird auf jeden Fall sehr schnell wiederkommen für die Europäer.
Und natürlich ist das Ganze vor dem Hintergrund des Kriegs gegen die Ukraine in Europa auch zu betrachten für uns. Donald Trump hat da ja im Vorfeld schon gesagt, er würde, wenn er hier einzieht ins Weiße Haus, oder noch bevor er hier einzieht, bevor er überhaupt vereidigt ist, diesen Krieg beenden können. Reine Prahlerei oder ist da auch was dran?
Ja, wenn er jetzt versucht, diesen Krieg zu beenden, gibt es schlechtere und schlechteste Optionen, wie er ihn beenden kann. Zum Beispiel, indem er die Ukraine nicht mehr militärisch unterstützt oder Sanktionen gegenüber Russland aufhebt. Das wären die schlechtesten Optionen, weil sie Russland belohnen würden. Und für die Europäer kommt es darauf an, Trump zu überzeugen, dass er nicht die schlechteste Option sieht und im Zweifelsfall auch ihre Hände schmutzig zu machen und zu versuchen, Trump zu beeinflussen und mögliche Verhandlungen, die er in die Wege leitet, zum Vorteil der Europäer und der Ukraine positiv in eine gewisse Richtung zu bewegen.
Auf jeden Fall sind die Europäer gut beraten, sich mehr Gedanken darüber zu machen, wie sie künftig sicherheitspolitisch aufgestellt sind. Aber schauen wir mal drauf, wenn Kamala Harris diese Wahl gewinnen sollte. Das bedeutet ja auch eine Umstellung in gewisser Weise für uns. Denn die hat den Blick vielleicht auch mehr auf China, auf den Pazifikraum gerichtet.
Ja, sie hat nicht die gleiche Biografie wie Joe Biden, der ja als kalter Krieger Europa ihm wirklich extrem am Herzen lag. Und deswegen ist es ein bisschen naiv anzunehmen, dass es mit Kamala Harris einfach weitergehen wird wie bisher. Biden ist ins Weiße Haus gezogen mit der Nachricht, Amerika ist zurück, ihr könnt euch wieder auf uns verlassen. Es hat aber auch dazu geführt, dass sich die Europäer zurückgelehnt haben und gedacht haben, jetzt ist alles wieder so wie früher, wir müssen uns nicht unbedingt bemühen, für unsere eigene Sicherheit zu sorgen. Kamala wird das sicherlich nicht tun. Sie wird fordernder sein, als es Präsident Biden war.
Jana Fix, vielen herzlichen Dank für die Analysen, für die Einschätzung und für den Besuch hier in unserem kleinen Wahlstudio vor dem Weißen Haus. Ja, die US-Wahl ist natürlich das heutige Tagesthema. Aber was sonst noch heute wichtig war, dazu gebe ich jetzt nach Hamburg zu weiteren Nachrichten mit Susanne Daubner.
In der Ampelkoalition hat es heute ein weiteres Krisengespräch gegeben. Bundeskanzler Scholz, Wirtschaftsminister Habeck und Finanzminister Lindner haben dabei nach Kompromissen im Streit über den Haushalt und die Wirtschaftspolitik gesucht. Einzelheiten wurden aus dem vertraulichen Gespräch nicht bekannt. Für morgen sind zwei weitere Treffen geplant, bevor am Abend der Koalitionsausschuss in größerer Runde berät. Scholz hält eine Einigung weiterhin für möglich.
Natürlich ist es so, dass bei den Gesprächen, die wir führen, über den Haushalt, über Wirtschaft und Arbeit, über die Industrie, all das, was wichtig ist, es im Vordergrund stehen muss, dass man das miteinander voranbringt. Und klar ist, es ginge. Insofern ist die Frage nicht, ob man es überhaupt hinkriegen kann, sondern es ist möglich und daran müssen jetzt alle arbeiten. Deshalb habe ich dafür gesorgt, dass wir intensive Zeit für Gespräche haben. Da sind noch weitere.
Bei Razzien in Sachsen und Polen haben Einsatzkräfte 8 mutmaßliche Rechtsterroristen festgenommen. Sie sollen Mitglieder der sogenannten sächsischen Separatisten sein. Unter den Festgenommenen sind nach ARD-Informationen auch ein AfD-Kommunalpolitiker sowie 2 Mitglieder der AfD-Jugendorganisation Junge Alternative. Laut Bundesanwaltschaft hat die Gruppierung geplant, mit Waffengewalt Gebiete in Ostdeutschland zu erobern, um dort ein am Nationalsozialismus ausgerichtetes Staats- und Gesellschaftswesen zu errichten. In Israel hat Premierminister Netanyahu seinen Verteidigungsminister Gallant entlassen. Als Grund gab Netanyahu an, dass sein Vertrauen in Gallant über die vergangenen Monate geschwunden sei. Gallant hatte sich wiederholt unzufrieden über die Kriegsführung im Kampf gegen die Hamas im Gazastreifen gezeigt. Neuer Verteidigungsminister soll der bisherige Außenminister Katz werden. Der deutsche Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler hat massive Stellenstreichungen angekündigt. Das Unternehmen will in Europa 4.700 Arbeitsplätze abbauen, 2.800 davon in Deutschland. So sollen jährlich knapp 300 Millionen Euro eingespart werden. Das Unternehmen begründet den Schritt mit harter Konkurrenz aus China und schleppender Nachfrage bei Elektroautos. Arbeitnehmervertreter reagierten verärgert und forderten, Alternativen auszuloten. Schaeffler beschäftigt weltweit 120.000 Mitarbeiter. Und hier noch der Blick aufs Wetter. Morgen verbreitet trüb mit Nebel oder Hochnebel, nur in den Mittelgebirgen und am Alpenrand Sonnenschein bei 5 bis 15 Grad. Und damit zurück zu Ingo Zamperoni nach Washington D.C.
Vielen Dank, Susanne. Ja, im Gegensatz zu Deutschland herrscht hier in Washington D.C. bestes Wahlwetter mit spätsommerlichen Temperaturen. Und noch wird ja auch noch gewählt, aber die Entscheidung, sie rückt immer näher. Und natürlich werden wir Sie hier im Ersten in den kommenden Stunden auf dem Laufenden halten in der langen ARD-Wahlnacht, die jetzt beginnt bis morgen früh, bis zum Morgenmagazin. Und wir melden uns dann mit den Tagesthemen morgen Abend wieder hier von dieser Stelle aus in Washington D.C. Für heute aber sagen wir Tschüss, ja, bleiben Sie zuversichtlich.